ARD.
In ruhigeren Zeiten könnten wir heute über die Pendlerpauschale streiten oder den Mindestlohn, die Union und SPD erhöhen wollen. Weil die Zeiten aber alles andere sind als ruhig, haben die Sondierer zuallererst eines beschlossen. Wir rüsten Deutschland auf, koste es, was es wolle. Whatever it takes, was ist uns unsere Sicherheit wert, Herr Söder? Fragen wir heute den CSU-Chef und Ministerpräsidenten von Bayern und später in der Sendung den Politikwissenschaftler Herfried Münkler und die Deutschland-Korrespondentin und Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Guten Abend Ihnen zu Hause und natürlich auch guten Abend hier im Publikum. Schönen guten Abend, Herr Söder. Schön, dass Sie da sind.
Und gerne.
Uns wahrscheinlich viel berichten werden von einer schwarz-roten Partnerschaft, die womöglich lieb, aber in jedem Fall teuer wird.
Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Deswegen werden wir alle Ausgaben über 1% des Bruttoinlandsproduktes nicht mehr unter die geltenden Schuldenregeln legen und können damit viel mehr in die Sicherheit investieren.
Es geht tatsächlich um die äußere Sicherheit und da ist eben durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre, aber vor allem auch der letzten Wochen und Monate sehr deutlich geworden, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen.
Wir werden alles tun, alles was nötig ist, um unser Land, Deutschland zu schützen und zu stärken und Europa voranzubringen.
So, zusätzlich zu dem Blankoscheck für die Verteidigung planen Sie ein 500 Milliarden teures Sondervermögen, was Sie genau vor der Bundestagswahl noch nicht wollten. Deswegen die erste Frage, Herr Söder, wenn Wortbruch in der Politik ein Verbrechen wäre, was bekämen Sie jetzt aufgebrummt?
Boah, Sie fangen schon gleich hart an mit Verbrechen und solchen Dingen. Ich will mal sagen, wir sind in einer außergewöhnlichen Lage, die sich noch verschärft hat seit der Bundestagswahl durch dem, was wir in Amerika erleben. Es ist ja für uns alle eine tiefe Erschütterung in unserem Grundvertrauen in Amerika, in der Art und Weise, wie Amerika vorgeht und auch in der Frage, wie sie mit Verbündeten umgeht, siehe der Ukraine. Insofern haben wir uns genau überlegt.
Wann genau ist Ihnen das klar geworden?
Naja, das ist doch uns allen klar geworden mit dem, was wir erlebt haben, was Trump im Oval Office gemacht hat mit Zelensky.
Vorher nicht?
Und dann danach. In der Dimension glaube ich nicht. In der Dimension haben wir das alle nicht so erwartet. Und auch in der Radikalität.
War es vorher klar mit der Wiederwahl von Donald Trump, was der auch von den NATO-Verbündeten erwarten würde?
Ja, aber das, da glaube ich, denken alle, dass man das natürlich miteinander verändern muss und auch mehr machen muss. Aber mit der Radikalität, mit der Entscheidung, mit dem Auftreten oder auch übrigens jetzt mit dem Abstellen, wenn Sie das sehen in der Ukraine, der einzelnen Sicherheitsmaßnahmen für die Ukraine selber, die mitten im Krieg steht, wir können uns, glaube ich, nicht mehr so darauf verlassen wie früher. Das ist, wie ich das so empfinde, wie wenn Mama und Papa über Nacht sagen, so raus hier, du musst jetzt rausgehen, du kriegst von uns nichts mehr, hau ab so ungefähr. Und in dem Gefühl muss man entscheiden, was fürs Land das Richtige ist. Versucht man, sich so durchzumogeln oder geht man richtig ran? Das haben wir jetzt versucht, und zwar einfach eine Ermächtigung zu geben, dass unser Land bestmöglichst schützbar ist, auch wirtschaftlich übrigens. Wenn Sie sehen, wie die Woche die Chinesen entschieden haben, bei Automobil, auch mit Verschuldung massiv Konkurrenz zu machen, wollen wir einfach konkurrenzfähig sein.
So, weil Sie vorher aber noch vor ganz kurzer Zeit mit Schulden überhaupt nichts zu tun haben wollten, gibt es gewichtige Leute, die Ihnen Wortbruch vorwerfen. Ich möchte einmal zitieren, Ihr Vorgänger im Amt, Sie haben es gelesen, Horst Seehofer, wirft ihn heute in der Bild am Sonntag diesen Wortbruch vor. Er wird zitiert mit: die 1000 Milliarden Euro neue Schulden stimmen nicht mit dem von uns versprochenen glaubwürdigen Politikwechsel überein. Das sei schmerzlich und das Gegenteil dessen, was wir vor der Wahl gesagt haben. Wie schmerzlich ist es für Sie, dass die eigene Partei, der eigene Vorgänger Ihnen das vorwirft?
Also heute hat unser Vorstand einstimmig beschlossen, den Weg zu gehen. Übrigens die beiden hoch engagierten Ehrenvorsitzenden Theo Weigel und Edmund Stoiber haben das genau unterstützt, weil sie sehen, und ich gebe zu, dass manche Zahlen, wenn man hört vom Sondervermögen, dass das schon Zahlen sind, wo man ein bisschen schwindelig werden kann. Aber es sind auch schwindelerregende Zeiten. Und ich finde, in einer solchen Situation muss man das tun, was man für das Beste fürs Land erachtet. Man kann da auch natürlich in alter Schönheit sterben, aber man muss auch in einer Kompromisssituation, wie eine Koalition erfordern, Entscheidungen treffen. Was ich aber auch finde, und deswegen gefällt mir das Wort nicht, ich finde, dass man die Schuldenbremse nicht abschafft. Man hat sie an einer Stelle geöffnet für die Verteidigung, was ich für richtig halte. weil du brauchst auch langfristige Planung bei gegenüber Waffen- und Rüstungsunternehmen, die übrigens auch für die Wirtschaft der Bundesrepublik dann eine Rolle spielen kann. Und das Zweite, wir haben zentrale Wahlversprechen erfüllt, zum Beispiel bei der Migration ist ein echter Richtungswechsel, zum Beispiel bei der Wirtschaft ist ein echter Richtungswechsel. Und wenn Sie mir das gestatten noch, ich finde, zu investieren in Schulen, in Infrastrukturen, Bahn, ist auch etwas für die nächste Generation, jedenfalls besser, als Ihnen das zu überlassen, dass das Ganze marode ist und Sie es später bezahlen.
Aber jetzt haben Sie gar nicht so Horst Seehofer gesagt. Er ist so sauer darüber, der wirft in dem gleichen Interview vor, dass Sie zwei Landtagswahlen und zwei Bundestagswahlen die schlechtesten Ergebnisse für Bayern eingefahren haben. Der spricht Ihnen geradezu den Führungsanspruch ab.
Nein. Also erstmal wir haben uns eigentlich vereinbart, dass wir übereinander gar nichts sagen wollen. Ich halte
das
mich dran.
Das hat ja schon mal nicht geklappt.
Naja, ich habe mich nur gefreut. Ich habe ihn seit über 6 Jahren nicht gesehen. Und ich freue mich, dass er offenkundig noch ganz munter ist.
Gut, Sie müssen zugestehen, dass die Wortbrüchigkeit, über die Horst Seehofer spricht, oder Sie würden vielleicht sagen, Wendeheisigkeit, etwas ist, was Sie selbst zugegeben haben, nämlich diese Woche Mittwoch beim politischen Aschermittwoch.
Wir waren für Napoleon, um Königreich zu werden. Und wir waren rechtzeitig dagegen, um es zu bleiben. Und seit jener Zeit wird von König zu König, von Ministerpräsident zu Ministerpräsident ein geheimer Brief übergeben, in dem die Wechselfähigkeit und Wendefähigkeit zum Grundprinzip bayerischer Diplomatie erklärt wird. Man muss wissen, wo man richtig steht.
So selten, so ehrlich habe ich Sie selten gesehen, Herr Söder.
Ich bin immer ehrlich, gerade wenn ich bei Ihnen bin, ist der Drang noch besonders größer als sonst. Aber die Wahrheit ist, erstmal ist das natürlich beim Aschermittwoch gewesen. Und ein bisschen Humor, Sie müssen ausschmunzeln, gehört dazu. Aber es stimmt übrigens, die Preußen waren immer sehr militaristisch. Die Bayern waren nie so gut im Krieg führen. Wir waren immer mehr Diplomaten und das sind wir bis heute geblieben.
Also passen Sie Ihre Politik immer der aktuellen Lage an oder haben Sie auch sowas wie Prinzipien?
Wendehalsigkeit, Verbrechen und jetzt keine Prinzipien.
Wendehalsigkeit haben Sie gesagt.
Ja schon mal
haben
sagen,
Sie gesagt.
Ja, geht ja schon wirklich. Also, das ist schon interessant. Natürlich haben wir haben ja auch Wahlversprechen jetzt zentral erfüllt. Ich sage mal, das Thema Migration, Zurückweisung der Grenze, Afghanistan-Flüge nach Afghanistan jetzt machen.
Aber
Straftäter, aber nicht mehr Leute genau.
Zu bleiben wir noch mal, bleiben wir nochmal beim Geld und diesem Fall. Das Verrückte dabei ist ja, SPD und Grüne haben ihrerseits dreistellige Milliardeninvestitionen vorgeschlagen, was Sie vor der Wahl abgelehnt haben. Und jetzt machen Sie genau das, Sie setzen das durch. Wie fühlt sich das für Sie an, eine der zentralen Forderungen von Robert Habeck durchzusetzen?
Würde ich so nicht sehen. Also zunächst mal war der Vorschlag immer nur die Schuldenbremse quasi von vielen abzuschaffen.
Nee. Der hat auch einen 40 Milliarden Deutschlandfonds vorgeschlagen.
Moment. Sie fragen mich ja, was meine Meinung ist. Wir haben das so empfunden, dass Robert, und ich fühle mich okay. Vor allen Dingen fühle ich mich deswegen okay, weil ich ein Gefühl habe, dass wir in dem Land auch Kompromisse finden können. Ich meine, die Wählerinnen und Wähler haben uns ein ordentliches Wahlergebnis gegeben, den Bayern das Beste, jedenfalls derer, die in der Regierung sind, der CSU. Aber sie haben uns keine absolute Mehrheit gegeben. Das heißt, wir können nicht einfach nur in Schönheit sterben und sagen, egal was, wir setzen 100% durch, wir müssen einen Kompromiss finden. So. Der Kompromiss ist, dass es zentrale Reformen gibt bei Migration und Wirtschaft. Und umgekehrt aber auch Infrastruktur muss gestärkt werden, nicht nur Verteidigung.
Und da werben Sie jetzt für die Stimmen der Grünen, auf die sind Sie jetzt angewiesen im Bundestag und Bundesrat für eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Wie werben Sie um die?
Ja, ich gar nicht, das macht Friedrich Merz.
Warum Sie nicht?
Ich glaube, das ist für beide Seiten besser. weil zum Thema Prinzipientreue, da habe ich meine klaren Aussagen, Ideen. Ich will Ihnen aber eines sagen und das finde ich schon jetzt mal wichtig, noch mal zu diskutieren. Es geht jetzt nicht um ein Parteiinteresse. Es geht auch nicht bei der Grundgesetzänderung um eine Art von verdeckter neuer Koalition. Die Bürger haben sich entschieden in ihrer Entscheidungsfindung, dass die Grünen eher nicht in der Regierung sind. So. Das Wahlergebnis muss man respektieren. Aber es geht jetzt um Verantwortung fürs Land. Beim Sondervermögen damals, als Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat, hat die Union sich entschieden, mitzumachen, ohne große Forderungen zu stellen, weil wir überzeugt waren, es ist fürs Land wichtig. Deswegen ist unsere Idee und Vorstellung, natürlich wird man an Punkten reden, zum Beispiel finde ich es richtig, dass man über Energie, das steht ja auch in dem Sonderprogramm drin, wir wollen Energiepreise senken, wir wollen Erneuerbare stärken, wir wollen Fusionsenergie voranbringen, das ist alles okay. Ich war nur heute ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte gedacht, es geht mir um Emotionen, aber heute habe ich gelesen, dass die Länderminister der Grünen fordern, nee, es geht nicht um Gefühle, es geht wie immer halt ums Geld. und man will statt 100 Milliarden für die Länder 200 Milliarden.
Dann müsste der bayerische Ministerpräsident eigentlich ganz gut finden.
Ja, ich finde, wissen Sie, wenn der Bund schon bereit ist, aus dem Bundeshaushalt dann den Ländern eine so stattliche Summe zur Verfügung zu stellen, was auch notwendig ist für Infrastruktur, für Straße, Schiene, aber auch für Krankenhäuser zum Beispiel. Ich finde, man musste schon irgendwie kooperativ
also
machen.
Also diesen Vorschlag finden Sie nicht richtig, den lehnen Sie ab?
Na, mein Gefühl ist, der wird bewusst aufgestellt. Ich wusste also gar nicht, ob die Ministerpräsidenten der jeweiligen Landesregierung
das wissen. Erst mal die Landesminister, ja.
Ja, aber ist ja auch komisch, dass nicht die Landesregierung, die spricht ja eigentlich das Bundesland dafür, da sich äußern. Also insofern, jetzt werden einfach mal Gespräche geführt. Und mein Appell wäre einfach noch mal zu sehen, es gibt etwas Größeres. Nämlich der Schutz unseres Landes. Es muss übrigens bei diesen 500 Milliarden, die sind auf 10 Jahre angelegt, und da muss für alles Gesetze gemacht werden. Das heißt, das wird jetzt nicht einfach irgendwie blind verteilt, sondern da muss Thema für Thema, Punkt für Punkt, Maßnahme für Maßnahme parlamentarisch beraten und hinterlegt werden.
So, es geht um was Größeres und nochmal, dafür brauchen Sie die Unterstützung der Grünen. Und dann erklären Sie uns doch bitte nach diesem Film, warum Sie trotzdem so über Sie reden wie beim politischen Aschermittwoch.
Herr Habeck hat die Wirtschaft in die Steinzeit zurückgeführt. Frau Baerbock, Frau Lang, Frau Roth, uns alle genervt. Ich wünsche Robert Habeck alles Gute, vielleicht eine Reise heim an die Küste. Ich bin sicher, Daniel Günther hat ihm schon ein schönes, warmes Plätzchen in seiner Koalition reserviert. Goodbye, gute Reise, auf nimmer Wiedersehen. Keine Ministerin blieb so oft liegen an den Flughäfen wie Frau Baerbock. Da streiken sogar die Flugzeuge, wenn die Grünen einsteigen wollen.
Das, was wir gerade an Tönen aus der CSU hören, insbesondere von Markus Söder, widert an.
Ich finde, das ist nicht schlau, sich in diesen Zeiten gegenseitig zu demütigen. Ich finde, das sollte sowieso kein politischer Stil sein. Meiner ist es nicht.
Hat Lars Klingbeil recht? Besser die anderen nicht demütigen, von denen man noch was will?
Also erstens mal war das der politische Aschermittwoch, der eine große Tradition hat.
Sie reden ja nicht nur vor den bayerischen Eingeborenen, ja. Das kommt ja auch in Berlin an. Übrigens also, dort, wo gleichzeitig Friedrich Merz mit den Grünen gesprochen hat.
Also bayerische Eingeborene, höre ich da so ein bisschen raus, dass Sie uns Bayern nicht so ernst nehmen?
Sie haben Humor, darf ich auch Humor haben.
Ach, das war humorvoll?
Ja.
Okay, dann fasse ich das unter Humor ab, ja. Der Bayern ist gar nicht so unattraktiv, weil da ziehen wahnsinnig viele Menschen hin. Und wirtschaftlich und
na, aber sagen Sie doch, warum machen Sie das,
also
was
erstens,
im Wahlkampf gemacht haben, jetzt immer noch?
Moment, Einspruch. Erstens einmal ist es Aschermittwoch. Zweitens einmal, hat Ihr Rechercheteam Ihnen nicht aufgeschrieben, was die Grünen über mich zu gleicher Zeit gesagt haben?
Ja, jetzt habe ich es gerade nicht von den Grünen gehört.
Wissen Sie, was die gesagt haben?
Erstens sind die heute nicht hier und zweitens haben sie es jetzt gerade.
Ja, aber es gehört ja dazu. Die Grünen sagten zu dem Zeitpunkt, die CSU macht sich den Staat zur Beute. Markus Söder ist ein Totalversager, Dauerversager.
Aber Sie wollen
auch nicht nett. Entschuldigung. Und dann hat sogar die Grünen-Vorsitzende mich angegriffen, weil ich mal einen Rollmops gegessen habe. Da esse ich einmal den Grünen zuliebe keine Bratwürste und schon kriege ich auch Ärger mit.
Aber Sie wollen doch jetzt Mehrheiten. Sie brauchen die Grünen jetzt.
Ja, wir brauchen aber doch. Also nochmal, unser Aschermittwoch ist das eine. Übrigens hat Lars Klingbeil ja auch in dem Interview bei Frau Maischberger auch vieles gesagt, was man diskutieren kann. Wobei wir haben gut zusammengearbeitet jetzt.
Aber im Ton hat er sich, glaube ich, deutlich gemäßigter angehört als das, was wir gerade gehört haben.
Naja, rote Linien sind in der Sache härter als im Ton. Mhm. Also der politische Aschermittwoch gehört einfach zu einer DNA zu Bayern dazu. Und das soll man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ein bisschen Temperament, das ist eben im Süden anders. Frau Hasselmann hat ein anderes Temperament als ich, das ist halt mal so. Jetzt geht es aber nicht um sowas, nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, sondern entscheiden, auf was kommt es an, auf persönliche Befindlichkeiten oder um die Sache fürs Land für mindestens 10 Jahre. Das ist wichtig.
Sie liefern den Grünen aber einen guten Vorwand, jetzt nicht mitzumachen, weil die zeigen Ihnen jetzt nämlich die kalte Schulter.
Mit dem, was heute vorgestellt wird, ist klar, wofür das Geld genutzt werden soll, das wir mit zur Verfügung stellen sollen. Und ich sage es deswegen in aller Deutlichkeit, von einer Zustimmung sind wir heute weiter entfernt als in den letzten Tagen.
Was bieten Sie den Grünen an?
Das war jetzt aber nach der Vorstellung des Sondierungsergebnisses.
Genau, das war nach dem, genau.
Genau, es hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Wahrscheinlich schon ein bisschen auch.
Genau, aber so beleidigt kann man gar nicht sein, dass man das so herstellt. Aber das war ein Ergebnis der Sondierung. So.
Gut, dann
lassen Sie uns über die Fakten reden. Also man wird sicherlich reden, wie man das eine oder andere machen kann, aber da hat Friedrich Merz die Verhandlungsführung.
Er hat jetzt heute gesagt, im Deutschlandfunk, Klimaschutzmaßnahmen würde er berücksichtigen. Welche?
Das, glaube ich, ist Teil der Gespräche. Das finde ich, wäre jetzt unpassend von mir, das jetzt hier zu diskutieren. Aber wird sicher darüber geredet. Für mich ist nur wichtig, vor der Wahl haben die Grünen gesagt, um mal das Thema auch in der gleichbaren Ebene zu haben, wir müssen unglaublich viel für mehr Verteidigung tun. Gut. Jetzt tut man das. Jetzt ist man dagegen. Aus welchen Gründen? Ich kann es noch nicht ganz verstehen. Wir dürfen unser Land nicht mehrlos machen. Ich sage Ihnen das ganz jenseits aller Taktik und Empfindungen und Wahl. Und so. Ich bin in tiefer Sorge von dem, was in Russland passiert und vor allem, wenn die Amerikaner nicht mehr dabei sind.
Gut.
Und da müssen wir uns schützen. Und ich appelliere an jeden, über seinen Schatten zu springen, mag der schwarz, rot oder grün sein, um diese Schutzmöglichkeit zu halten.
Appellieren Sie auch an Ihren eigenen Koalitionspartner in Bayern, den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, den Sie auch brauchen für die Mehrheit im Bundesrat, um die Schuldenbremsenreform durchzubringen. Und das Sondervermögen, haben Sie mit dem schon gesprochen?
Nicht mit ihm selber, aber mit den Koalitionspartnern schon im Gespräch. Also ehrlicherweise, ich freue mich darüber, dass wir die Aufmerksamkeit genießen. Ich mache mir mehr Sorgen, dass nach dem, was ich von den Grünen heute höre, oder denken Sie an den Koalitionen, wo Linke dabei sind, oder BSW.
Aber die Freien Wähler, bei Bayern könnte auch die entscheidende Stimme geben. Würden.
Ich bin sicher, dass es an Bayern nicht scheitern wird. Im Gegenteil, stellen Sie mal vor, da sind Milliardenbeträge für die bayerischen Kommunen dabei. Wer würde im Jahr vor der bayerischen Kommunalwahl den Kommunen quasi eine der wichtigsten Instrumente aus der Hand nehmen? Ich glaube, da werden wir am Ende zu einem guten Ergebnis kommen.
Sie haben es schon gesagt, gestern in Berlin die Ergebnisse der Sondierung vorgestellt. Und jenseits der Schulden für Verteidigung und Infrastruktur kann man den Eindruck haben, wow, es gibt Geld für Bauen, es gibt Geld für Gastwirte, es gibt Geld für Rente, es gibt Geld für die Pendler. Und wenn Sie für all das nicht auch noch Schulden aufnehmen wollen, dann sagen Sie uns doch, wie Sie das finanzieren wollen.
Wir werden, Theo Weigel nannte das in den 90er Jahren, so ein Policy-Mix. Das war damals so die Zeit, wo man für die deutsche Einheit sehr viel Geld aufwenden musste. Man hat aber gleichzeitig versucht zu konsolidieren. Wir haben uns in einer möglichen Koalition.
Damals wurde Soli eingeführt. Wie wollen Sie jetzt sparen?
Ja, das wird die Koalition dann entscheiden müssen, eine neue Koalition. Wir werden aber noch in den Koalitionsverhandlungen, wir haben jetzt CSU, SPD, morgen gehe ich sicher von, dass auch die CDU das Ja zur Koalitionsverhandlung geben. Und dann werden wir das nochmal gemeinsam bereden. Wir werden einen größeren, starken Konsolidierungsbeitrag leisten. Das muss aber jetzt verhandelt und diskutiert werden, wo es geht. Durch Einsparungen, auch beispielsweise selbst am Staat, von Beauftragten und Mitarbeitern und Ähnlichem mehr, was da vielleicht geht.
Wird es Steuererhöhungen geben?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt beschlossen, dass wir, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Aber Sie schließen es
nicht aus? Nein, ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber Sie schließen es nicht aus?
Ich gehe davon aus, dass es nicht passiert. Wir sind da klar dagegen.
Also Sie schließen es
nicht aus? Die SPD möchte gern, hatte überlegt, Vermögenssteuer zu erhöhen. Wir sagen nein. Und wir haben jetzt sogar Steuersenkungen beschlossen. Wenn Sie sich mal anschauen, wir haben beschlossen, die Unternehmenssteuer zu senken, um wettbewerbsfähig zu sein. Wir haben beschlossen, die Mehrwertsteuer übrigens nicht für die Gastronomen, sondern für eine zentrale Branche in Deutschland wieder auf das zurückzuführen, was Olaf Scholz mal im letzten Wahlkampf 21 versprochen hatte.
Aber
wir haben Ungerechtigkeiten bei der Landwirtschaft, die uns ernährt, Agrardiesel wieder zurückgenommen. Und wir haben, was ganz wichtig ist für den Leistungsgedanken, nicht nur das Bürgergeld wird grundlegend verändert, und zwar mit Sanktionen fast bis auf null, sondern auch Überstunden sind künftig steuerfrei.
Es sind so viele Dinge, die Sie aufzählen, die wahnsinnig viel Geld kosten. Und wir verstehen.
Aber auch wichtig sind, um den Aufschwung zu organisieren.
So, von mir aus. Sagen Sie hier und heute zu, dass Sie das Geld für soziale Projekte nicht werden nehmen aus dem Sondervermögen
für
Infrastruktur.
Klar, das geht gar nicht. Das wird auch im Text so definiert.
Dass Brücken, Schulen, Schienen, genau. Aber nicht für Pendler.
Technologie, nein, natürlich. Ging auch nicht für die Rente, was ja eine der großen Herausforderungen ist. Wobei ich persönlich sagen muss, ich lese jetzt auch viel, wie viele sagen, da muss man bei den Rentnern kürzen. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, da muss rangegangen werden. Ich tue mich da persönlich immer ein bisschen schwer, weil da geht es um Lebensbiografien von Menschen, denen man irgendwie erklärt, dein ganzes Leben ist jetzt vielleicht weniger wert. Deswegen sage ich auch ganz offen mit der Mütterrente, weil das immer so, da wird immer so drüber weggegangen, das ist so eine Wohltat. Unglaublich viele Frauen in Deutschland haben, gerade im Westen, weil es nicht so die Kinderbetreuungsmöglichkeiten gegeben hat für Kinder, die sonst eher in unserem Alter dann heute sind, konnten sie nicht arbeiten, weil es keine Kinderbetreuung gab. Deswegen haben sie sich allein der Familie gewidmet, darum haben sie weniger einbezahlt und bekommen heute weniger raus und viele haben kleine Renten. Da eine kleine Gerechtigkeit zu machen, finde ich den Müttern gegenüber mehr als
angemessen. Und viele Mütter werden sich darüber freuen. Die Frage bleibt, wie wollen Sie das bezahlen? Machen Sie womöglich eine Art Verschiebebahnhof? Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, normalerweise wenn eine Brücke saniert wird, wird das dann aus dem normalen Etat des Haushalts finanziert. Weil Sie den jetzt aber nicht mehr brauchen, weil Sie haben ja ein 500 Milliarden Sondervermögen, nehmen Sie diesen Posten aus dem Haushalt, im letzten Haushalt waren das ungefähr 70 Milliarden für Zukunftsinvestitionen. Nehmen Sie daraus jetzt was für die Wohltaten auf sozialer Ebene, für Mütterrente, für Pendlerpauschale?
Nochmal, das Wort Wohltat, einfach sagen, fällt mir nicht, aber ist okay, ist eine semantische Frage.
Kann das passieren?
Na, wir werden ja vor allem den Zusatzbedarf, den wir haben. Den Zusatzbedarf, den wir ja feststellen in der Geschwindigkeit der Finanzierung, der bislang nicht abdeckbar durch den Haushalt, der wird mit sowas finanziert. Allerdings muss ich Ihnen sagen, brauchen wir parallel zu dem Geld, was noch für mindestens genauso wichtig ist, Sonderplanungsbeschleunigung. Denn uns nützt ja das Geld nichts. Also wenn man sieht, wie lange das heute dauert, eine Brücke zu bauen oder eine Schiene zu legen, da ist das Sondervermögen, das ist dann schon durch Inflation vielleicht weg. Wir brauchen auch parallel, wir haben das auch in der Sondierung beschlossen, werden das noch ausformulieren, massive Planungsbeschleunigungen und ein bisschen weniger, wenn ich das so sagen darf, nicht Bürgerbeteiligung, ein bisschen weniger Klagerechte, auch von mancher Organisation, die jeden Fortschritt in Deutschland aus Ihrem Interesse vielleicht, aber zu unserem Gemeinwohl Schaden behindert.
Also nur damit ich es richtig verstehe, das Geld für Zukunftsinvestitionen aus dem normalen, regulären Haushalt kommt obendrauf.
Das, was wir jetzt zusätzlich definieren. Ja, also nicht einfach verschieben nach dem Motto, dass nicht der Verkehrshaushalt und der Technologiehaushalt, darf ich noch ein Beispiel sagen? Die Amerikaner investieren 500 Milliarden mit Unternehmen in Rechenzentren. Wir müssen übrigens auch privates Kapital motivieren, deswegen auch steuerliche Anreize setzen, dass privates Kapital mobilisiert wird. In der Technologie sehen wir noch die Rücklichter von Amerika und China, aber es verblasst. Jetzt habe ich in Bayern, seit ich im Ministerium bin, 40% die Forschungsausgaben erhöht. Wir liegen da auch sehr gut. Aber wir müssen so viel mehr tun, damit wir auf Augenhöhe sind. Denn sonst macht USA und China mit uns, was sie wollen. Und das darf nicht passieren.
Wir nehmen Sie beim Wort, werden das beobachten und kommen von der Innenpolitik zur Außenpolitik. Denn was das Whatever It Takes bei der Verteidigung angeht und betrifft, waren Sie sich unter den Sondierern schnell einig. Und was die Ergebnisse des Deutschland-Trends betrifft, sieht man, dass eine große Mehrheit in Deutschland das auch unterstützt. Wir waren in Litauen, dort, wo man spürt, warum das wohl so ist, dass nämlich die Bedrohung aus Russland näher rückt. Und dort, wo zum allerersten Mal eine Brigade der Bundeswehr fest stationiert ist, um die Ostflanke der NATO zu sichern.
Pabradė in Litauen. Wenige Kilometer vor der belarussischen Grenze trainiert hier eine NATO-Battlegroup den Ernstfall. Dafür werden auch deutsche Soldaten im Wechsel jeweils für ein halbes Jahr nach Litauen verlegt. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist Litauen wegen der Nähe zu Russland Teil der NATO-Verteidigungsstrategie. Deshalb wird jetzt zusätzlich die erste deutsche Bundeswehreinheit dauerhaft im Ausland stationiert, die Brigade 45. Oberst André Hastenrath wird diese als stellvertretender Leiter anführen. Dafür ist er vergangenes Jahr zusammen mit seiner Frau Verena und Hund Yoshi nach Vilnius gezogen.
Auf der einen Seite ist Kaliningrad, auf der anderen Seite ist die weißrussische Grenze. Und man selber ist natürlich hier, wenn man es platt formuliert, innerhalb der Reichweite russischer, weißrussischer Artillerie.
Es ist schon ein sehr mulmiges Gefühl. Also da wird einem schon bewusst, der Krieg ist sehr nah.
Aufgabe der Brigade 45 ist es, die Ostflanke der NATO zu sichern.
Wir sind zunächst einmal dafür da, glaubwürdig abzuschrecken. Reicht das aber nicht, sind wir natürlich die ersten Kräfte, die jeden Quadratzentimeter des Gebietes hier verteidigen werden.
Stabsfeldwebel Heinrich ist einer der 4.800 Soldaten dieser Einheit und Teil des Vorbereitungsteams in Vilnius. Eine gewisse Sorge, dass es zum Verteidigungsfall kommen könnte, schwingt immer mit.
Wenn man Soldat ist, muss man eigentlich immer bewusst sein. Man ist zum Kämpfen ausgebildet und dafür sind wir auch hier.
Auch seine Frau und Kinder sind mit ihm nach Vilnius gezogen.
Ich habe in manchen Situationen natürlich auch Angst um meinen Mann. Ich weiß, welchen Beruf er ausübt und dass das durchaus auch mal sein könnte, dass wir in eine Situation geraten, wo man durchaus Angst haben kann.
Ja, die Angst, dass Russland halt hier Litauen angreift, es könnte passieren, aber dafür sind wir ja auch hier. Damit wir dann Litauen verteidigen können mit unseren Kameraden.
Bereitet der mögliche Rückzug der USA aus Europa Oberst Hastenrath Sorge? Diese Frage möchte er nur aus persönlicher Sicht beantworten.
Natürlich ist das natürlich ein Qualitätsunterschied auf unserer Ebene, ob wir mit oder ohne Amerikaner kämpfen. Und besser mit.
Von Politik und Gesellschaft erhofft er sich Folgendes.
Ich glaube, dass sich die Aufgaben, die sich aus dem Operationsplan Deutschland ergeben, dass wir die ohne eine Wehrpflicht aus meiner Bewertung kaum noch bewältigen können.
Und ich begrüße jetzt in der Runde die Deutschlandradio-Journalistin und Osteuropa-Expertin Sabine Adler und einen der renommiertesten Politikerklärer und Sachbuchautoren Professor Herfried Münkler, der auch SPD-Mitglied ist.
Schön, auch, dass Sie da sind. Neben vielen anderen.
Neben vielen anderen. Guten Abend. Frau Adler, die Bundeswehr weitet ihre Militärpräsenz in Litauen aus. Bis 2027 sollen 4.800 Soldaten dort stationiert sein. Ist das erst der Anfang?
Also es sollen 5.000 insgesamt sein. Die volle Stärke wird 2027 erreicht sein. Und ich würde vermuten, wenn wir anschauen, an welcher Stelle Litauen liegt und was die Nachbarn sind von Litauen, nämlich Belarus und die Enklave Kaliningrad, also Russland, dann ist das ein wirklich wichtiger Posten, auf dem die Bundeswehr jetzt ist. Denn das ist sozusagen Europas Achillessehne. Das ist dieser sogenannte Suwalki-Korridor, also die Grenze zwischen Litauen und Polen. Und zugleich das kürzeste Stück zwischen Kaliningrad und Belarus. Und das ist genau der Punkt, der, um den es mal gehen könnte in Europas Sicherheit, wenn zum Beispiel, was immer wieder probiert wird, immer wieder geübt wird, ein Manöver durchgeführt wird, Russland, Belarus zusammen auf belarussischem Gebiet. Mhm. Belarus ist ein Land, das ist ja wirklich nur noch ein Vasallenstaat sozusagen.
Das ist jetzt im Herbst geplant, ne? Da ist so ein großes Manöver an der belarussischen Grenze.
Es ist ein großes Manöver geplant und diese Manöver Sapad Westen, so heißen sie seit vielen Jahren. Und diese Manöver sind wirklich eine ganz, ganz gefährliche Anlage und Ansage. Denn wir erinnern uns im Jahr 2021, also kurz vor der Invasion in die Ukraine, gab es mehrere Manöver. Und bei diesen Manövern war es jedes Mal so, dass Russland die Soldaten, das Militär an die Grenze zur Ukraine in diesem Fall gebracht hat, aber auch schon in Belarus. Und es sind dort die ganzen Truppen nicht mehr wieder zurück in die Kasernen beordert worden, sodass am Schluss 130.000 russische Soldaten an der Grenze standen. Die Geheimdienste haben davor gewarnt. Im Westen hat es leider niemand ernst genommen. Im Gegenteil, diejenigen, die darüber geredet haben, die haben gesagt bekommen, ihr seid Kriegstreiber. Und jetzt ist es so, dass man das wirklich extrem ernst nehmen muss, weil wir gesehen haben, aus einem solchen belarussisch-russischen Manöver ist der Angriff auf die Ukraine aus dem Norden gekommen. Das heißt also, wir sind in einer echten Kriegsgefahr im Herbst diesen Jahres.
Für wie wahrscheinlich halten Sie das, Herr Münkler, dass Putin erstmalig mit Litauen einen NATO-Staat angreifen könnte?
Litauen wird sicherlich nicht der erste Staat sein, den er angreift, sondern wenn man sich das Drehbuch im Falle der Schwarzmeerkriegführung anguckt, dann beginnt das ja im Prinzip mit einer Kriegführung, die noch keine Kriegführung ist, die sich als solche nicht darstellt, also hybride Kriegführung. Und da ist es ziemlich naheliegend, dass er Estland als erstes angreifen wird, weil es dort starke russische Minderheiten gibt. Das hat er ja auch im Donbass gemacht. Und dann wird er ausprobieren, wie der Westen darauf reagiert oder ob er zurückhaltend ist. Und wird sicherlich mit dem Argument kommen, Schutz der russischen Minderheiten, die durch die Politik Estlands in irgendeiner Weise benachteiligt werden. Also kurzum, man kann eine Vorstellung davon haben, wie gewissermaßen über solche Formen der verdeckten Kriegführung das Ganze sich ausweiten kann zu einem großen Krieg. Und da wird es darauf ankommen, dass der Westen nicht Minsk I und II wieder macht, also sozusagen Appeasement-Politik, sondern deutlich macht, dass er bereit ist, die baltischen Republiken zu verteidigen, entschieden zu verteidigen. Und deswegen ist ja auch hier im Prinzip das NATO-Russland-Abkommen aufgekündigt worden, das vorgesehen hat, dass dort keine Truppen feststationiert werden, sondern es ein rotierendes System ist. Ja, und ich glaube schon, dass man sagen kann, wenn man sich den Ukraine-Krieg anguckt und so darüber gebeugt ist, dann sieht man zu wenig, sondern man sieht eigentlich die gesamte russische Strategie erst, wenn man die Schwarzmeerregion ins Auge fasst. Das heißt sozusagen Zweiter Tschetschenienkrieg, Georgienkrieg, Armenien. Das war gewissermaßen die Kontrolle des Ostufers. Die Ukraine sozusagen mit dem unversenkbaren Flugzeugträger Krim war dann der nächste Schritt. Und gleichzeitig beginnt schon seit längerem diese hybride Kriegführung gegen Rumänien und Bulgarien. Moldau kann man nur sagen, hat ja einstens mal also, richtig zur Sowjetunion gehört. Nicht? Und,
es wäre also folgerichtig, würden Sie sagen, dass Putin uns an dieser Stelle testen wird, was wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lange dauert?
Ja, die Frage ist, wie bewegt man sich an einem Raum des Ungewissen? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, dass man sagt, wenn Putin in der Ukraine oder im Schwarzmeerraum erfolgreich ist, dann ist das natürlich für ihn eine Aufforderung, das Ganze zu wiederholen. Im Übrigen nicht nur für ihn, sondern es gibt dann auch andere Akteure, die an imperialen Phantomschmerzen leiden. Sagen wir mal Erdogan. AKP macht seit Längerem eine neo-osmanische Politik oder auch Serbien mit Vucic und derlei mehr. Also sozusagen die Politik, die Trump da macht, des Entgegenkommens gegenüber Putin, ist für Europa brandgefährlich.
Und sollte es so weitergehen und sollte Putin die NATO testen, sei es in Estland, sei es in Litauen, was hieße das für die Bundeswehr?
Ja, zunächst mal glaube ich, ich teile die Analysen komplett. Mich hat mal der Satz wirklich, der schwebt mir in meinem Kopf rum, auf die Frage, was die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war, hat Putin nicht gesagt, der Erste Weltkrieg oder der Zweite Weltkrieg mit Millionen gefallener sowjetischer Bürger. Das hätte man ja verstehen können aus Sicht eines russischen Präsidenten, sondern der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und wenn man den Satz dann nochmal mit dem zusammenlegt, was sie beide sagen und auch die letzten Jahre sieht, dann wird da schon eine Strategie draus. Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns, ich sag mal so, Schwäche wird nicht belohnt. Leider nicht nur gegenüber Ost, sondern mittlerweile auch gegenüber den USA. Schwäche wird nicht belohnt. Also müssen wir eine Form von Stärke zeigen. Und zu der Stärke gehört auch dann eben, dass wir klar machen, dass der NATO-Beitrittsfall und der Beistandsfall eintritt. Und auch wenn ein kleines Land angegriffen wird, wenn wir das in Frage stellen, hat Putin schon gewonnen.
Und wenn es die Amerikaner in Frage gestellt?
Ja, das ist natürlich die größte Herausforderung für uns. Wenn es die Amerikaner indirekt schwächen schon, lädt es ein. Wir hatten Frieden in den Zeiten gehabt mit absolut kalter Krieg und Hochrüstung, weil dieses Abschreckungspotenzial. Es gab auch in Deutschland eine Diskussion, ob das richtig ist oder nicht. Es hat funktioniert. Und deswegen ist ja auch, weil wir nochmal zum Anfang der Sendung zurückkommen, so wichtig, dass wir jetzt nicht nur Absichtsbekundungen machen, wie wir uns stärken, sondern so schnell wie möglich in Europa, deswegen fand ich die Entscheidung auch von Frau von der Leyen, zu sagen, da gehen wir jetzt bewusst rein, richtig. Aber jetzt auch bei uns in Deutschland, wir haben ja keine andere Möglichkeit im Moment. Wir haben ja keine andere Möglichkeit, als zunächst mal uns selbst zu stärken. Und das wollen wir tun.
Die Leute, die das schauen, fragen sich womöglich, was heißt das jetzt für mich? Deswegen auch im Kleinen, und weil ich gerade gefragt habe, was hieße das für die Bundeswehr? Die CSU ist für eine Wiedereinführung, kann man nicht sagen, weil die Wehrpflicht war gar nicht abgeschafft. Sie war nur ausgesetzt. Ja. CSU-Minister zu Gutenberg hat sie damals ausgesetzt, 2011. Die soll es wieder geben, die Wehrpflicht.
Ich glaube, wir brauchen sie. Der Unterschied übrigens dazu war, das war ja 2011 das Problem, dass wir wegen der veränderten Weltlage auch eine kleinere Bundeswehr brauchten, also für internationale Einsätze. Und deswegen viele nicht mehr eingezogen wurden. Deswegen die Frage, ob das noch verfassungsgemäß ist, im Raum stand. Heute stellen wir fest, Verteidigung der Landesgrenze, so wie als ich bei der Bundeswehr war, da gab es immer so Verteidigung der Landesgrenze, Warschauer Pakt und die NATO-Staaten. Und jetzt
Bild mit Verteidigung. Ihnen, als Sie bei der Bundeswehr waren, können wir kurz zeigen. Da waren Sie gleich da.
Da war ich noch Schmuck. Es ist einfach so, dass wir heute auch die NATO-Grenzen schützen müssen. Sie haben es angesprochen mit Litauen. Da beginnt jetzt die Brigade im Aufbau zu sein. Die steht da noch gar nicht. Und deswegen brauchen wir am Ende nicht nur mehr Material, Wir brauchen auch eine andere Bundeswehr. Wir brauchen auch Drohnen stark. Wir brauchen einen eigenen Raketenschutzschirm von uns auch. Also das wird noch viel Investition sein. Wir brauchen auch, glaube ich, die Wehrpflicht.
Wurde das bei den Sondierungen besprochen? Weil im Sondierungspapier steht es nicht.
Wir werden das jetzt in der Koalitionsverhandlung noch werden. Wir konnten in den Sondierungen nicht jedes Detail machen. Aber Herr Pistorius selber spricht ja von der Wehrpflicht. Muss man sehen, ob die Form, die er hatte, die richtige ist. Sozusagen, dass man nur erfasst, wer theoretisch möglich ist. Oder ob man tatsächlich auch eine Ausbildung dazu macht. Denn wenn der Ernstfall eintritt, und der könnte schneller eintreten, als wir denken, wäre es zumindest gut, wenn man nicht dann bei einer Ausbildung bei Null anfängt. Aber das muss man mal genau überlegen und auch Pläne diskutieren. Einfach wird das Ganze nicht, weil es nicht über Nacht geht.
Ist das eine gute Idee, Herr Münkler?
Ja, das muss man bedenken im Hinblick auf die Szenarien, um die es geht. Nicht? Eine Wehrpflichtarmee ist immer in hohem Maße eine Ausbildungsarmee. Das heißt, Kapazitäten sind gebunden, die im Prinzip nicht einsetzbar sind, sondern es werden gewissermaßen immer wieder Leute ausgebildet. Das war mit einer der Gründe, auf eine Berufsarmee umzustellen damals. Und das gilt natürlich eigentlich auch für heute. Wenn man sagt, wir brauchen eine Wehrpflichtarmee, die ja, wenn ich das richtig sehe, in Europa, außer in Skandinavien, kein Land in Europa hat, dann heißt das, wir brauchen eine Armee mit einer personellen Tiefe, um einen lang geführten Konflikt personell durchzuhalten. Wenn man sagt, es geht nur darum, eine Armee zu haben, die besonders befähigt ist, im, was weiß ich, Zusammenspiel gefechtsverbundener Waffen oder in der Bedienung des Materials und vieles andere mehr, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, die Leute einmal auszubilden und dann ausgebildete Leute zu haben, die einsatzfähig sind. Dafür ist die Bundeswehr im Augenblick vielleicht zu klein, dann kann man aber sagen, dann erhöhen wir im Prinzip die Mannschaftsbestände und die Offiziersbestände auf der Grundlage einer Berufsarmee. Mhm. Das ist also eine Frage, für welche Szenarien braucht man welche Armee? Und eine größere Berufsarmee wird vermutlich mehr Geld kosten als eine Wehrpflichtarmee. Aber eine größere Berufsarmee hat sicherlich zunächst einmal einen höheren Abschreckungseffekt.
Mhm. Die baltischen Länder vor allem haben alle
Wehrpflicht. Also, Finnland hat.
Ich würde die auch zu den Skandinaviern zählen, jetzt sozusagen genau. Großzügig.
Großzügig.
Mhm. Aber ich würde
Frau Ader, Ärger provozieren heute.
Ich würde Frau Ader Ihnen gerne eine Umfrage mitgeben. Wir haben jetzt gerade gehört, Polen möchte jetzt oder hat angekündigt, alle erwachsenen Männer grundausbilden zu lassen. Und uns ist jetzt diese Woche, von Donnerstag dieser Woche, eine Umfrage, eine Forsa-Umfrage aufgefallen. Bei einem militärischen Angriff wären 36% der Bürger bereit, das Land mit der Waffe zu verteidigen in Deutschland, und 60% wären nicht bereit. Das ist ein Wert, der sich seit Jahren kaum verändert. Wie erklären Sie das?
Ich erkläre mir den Wert so, dass die Notwendigkeit einfach über Jahre genegiert wurde. Diese Notwendigkeit haben wir spätestens seit 2007. Deshalb, da war der NATO-Gipfel. Da gab es schon die Überlegung, würde die Ukraine in die NATO kommen, würde Georgien in die NATO kommen. Das ist damals auf Eis gelegt worden. Daraufhin gab es den Georgienkrieg. 6 Jahre später gab es die Krim-Annexion und den Krieg in der Ostukraine. Also man wusste, dass die Einschläge näher kommen und hätte sich da wirklich sehr, sehr vorbereiten können. Und diese Aussetzung der Wehrpflicht ist etwas, was wir jetzt auch, glaube ich, ziemlich lange bezahlen werden. Denn es gibt keine Verankerung der Bundeswehr in der Bevölkerung. Die gibt es überhaupt nicht mehr. Sie haben gleich gesagt, Sie haben Ihren Wehrdienst noch gehabt. Mhm. Viele haben ihn eben nicht mehr. Ja. Und die Bundeswehr ist auch nach wie vor eine Institution, die so ein bisschen in der jungen Bevölkerung, wenn man so die Umfragen, die Stimmen gehört hat, mit so einem Igitt-Faktor belegt ist. Und das finde ich wirklich in diesen Zeiten eigentlich es geht eigentlich überhaupt nicht. Denn wenn ich mir überlege, dass die Souveränität Deutschlands möglicherweise in Gefahr ist, oder sagen wir die Souveränität Europas in Gefahr ist, weil, wir haben es gerade durchexerziert, weil es Möglichkeiten gibt, dass ein Überfall Russlands nicht so weit weg ist. Dann immer noch sich hinzustellen und zu sagen, ja, mag sein, dass da eine Kriegsgefahr droht, aber wir verteidigen unser eigenes Land nicht. Also ehrlich gesagt, das versteht in Litauen, Estland, Finnland, in Lettland niemand. In Polen einschließlich versteht es wirklich niemand, in der Ukraine sowieso, weil da diese Kriegsgefahr Russlands erstens erlebt wurde. Polen hat im 18. Jahrhundert war Teil des russischen Zarenreichs. Das Baltikum bis zum Ersten Weltkrieg, bis Ausland des Ersten Weltkrieges, was übrigens ein wichtiges Argument sein könnte für Putin als eine Kriegsbegründung, zu sagen, gehörte doch immer schon oder doch schon lange Zeit zu Russland. Wäre also nicht nur die Rettung der Russischsprachigen, sondern auch das könnte ein Grund sein. Also ich weiß nicht, man kann natürlich sehr, sehr viel Geld für die Bundeswehr locker machen, aber man braucht auch Menschen, die dieses Land verteidigen. Geld verteidigt noch kein Land.
So ist es.
Und das ist wirklich etwas.
Aber glauben wir deswegen auch bei der Wehrpflicht, ich glaube auch, dass jetzt nur mit dem Appell allein oder die Bundeswehr, wir sind attraktiver und haben das. Also schauen Sie, ich bin zur Bundeswehr gegangen, schon aus Überzeugung, aber das war jetzt nicht nur schön. Also da gab es schon auch Momente, wo man sich gedacht hat, es wäre jetzt auch besser gewesen, man hätte am Wochenende keinen Dienst gehabt. Und ich meine, ich war LKW-Fahrer dann und wenn man dann so mal LKWs macht und wenn man Wache schiebt und so, das ist nicht das Schönste. Aber erstens mal ist es so, das soll ich jetzt nicht irgendwie altherrenmäßig anschauen, es hat keinem geschadet, der da war. Man ist hingegangen, die einen haben Ersatzdienst gemacht, was ich auch gut fand, weil man einen Beitrag fürs Land gemacht hat.
Es gibt jetzt aber einen Unterschied, weil viele machen sich natürlich Sorgen um einen etwaigen wirklichen Verteidigungsfall.
Ja, klar.
Wie blickt der Vater Markus Söder auf sowas und nicht der Politiker?
Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn der eintritt. Die Frage ist nur, wann tritt er ein? Tritt der Verteidigungsfall ein, wenn wir uns nicht verteidigen können und dann plötzlich angegriffen werden? Oder tritt er deswegen nicht ein, weil wir zeigen, dass wir eine schlagkräftige Armee haben? Das ist doch die entscheidende Frage. Ob jetzt Beruf oder Wehrpflicht. Ja? Aber wenn wir nicht stark genug sind, um dem anderen zu erklären, wenn du uns angreifst, dann musst du mit schwerster Gegenwehr rechnen. Und ich glaube auch, dass Russland, darf ich das sagen, dass Russland durch das Ukraine natürlich auch ein Stück geschockt ist, weil die Ukraine sich unglaublich tapfer wehrt. Ich fand auch Selenskyj bei der Sicherheitskonferenz ein mutiger Mann. Und deswegen, wir müssen einfach erklären, ohne eine ausreichende Armee werden wir leicht an unserer Freiheit bedroht. Es geht übrigens nicht nur mit dem Überfall los, sondern, wie Sie gesagt haben, hybrider Kriegsführung. Und wir haben auch Parteien, wo man manchmal das Gefühl hat in Deutschland, die werden von Russland gesteuert.
Es gibt noch einen sehr wichtigen Punkt, über den wir reden müssen. Denn offenbar haben wir auch das Bewusstsein für die Gefahr deswegen nicht, weil wir jetzt etwas überrascht darüber sind, dass die Amerikaner sich zurückziehen könnten. Wir genießen seit Jahrzehnten den Schutz der Amerikaner. Wir haben, ich will das gerne einmal sagen, etwa 100.000 US-Soldaten in Europa stationiert, davon 37.000 in Deutschland, etwa 15.000 in Bayern. Und es lagen bis zu 20 Atomsprengköpfe auf deutschem Boden. Ja. Wie lange werden wir uns auf diesen Schutz noch verlassen können?
Im Prinzip nicht mehr, gar nicht mehr. Denn der Abschreckungsfaktor ist die Glaubwürdigkeit von Artikel 5 NATO-Vertrag. Und in dem Maße, in dem die USA seit der ersten Präsidentschaft von Trump die Glaubwürdigkeit des Artikel 5 für sich selber in Frage stellen, ist das im Prinzip eine Einladung an wen auch immer, mal auszuprobieren, wie weit man gehen kann und wie weit die USA bereit wären, für die Europäer einzutreten. Und wenn man sich die Geschichte der Ukraine, des Ukraine-Konflikts anschaut, dann haben 1994 die USA und United Kingdom unterschrieben im Budapester Memorandum, dass sie für die Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenze stehen. So, das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her. Die Ukraine hat damals im Gegenzug für diese Unterschrift ihre Atomwaffen, die ihr aus der Konkursmasse der alten Sowjetunion ja zugefallen waren, an die Russland weitergegeben. Der Westen wollte das, nicht? Er hat darauf gedrängt, dass nicht aus einem Atomstaat Sowjetunion plötzlich vier, Belarus, Russland, Ukraine und Kasachstan werden, nicht? Das konnte nicht unser Interesse sein. So. Das heißt, hier haben sie sich dafür verbürgt. Sie haben aber nichts im Ernst gemacht, als das Knabbern an den Grenzen Krim und Donbass anfing. Und jetzt reden Sie im Prinzip über ein neues Jalta, dass Sie sozusagen da neue Grenzen ziehen, nach Belieben, die großen Herren, also Putin und Trump.
Und wir dürfen uns nicht in der Beruhigung wiegen, zu sagen, na ja, der ist jetzt 4 Jahre da, der Trump, und danach kommt sicher wieder ein Demokrat ins Weiße Haus, und dann wird das alles wieder gut. Meine, und Sie
das,
werden
das,
wieder
das muss man schon sehen, dass die Wende eigentlich mit Obama begann, mit dem, was Obama Pivot to Asia, also sozusagen die Hinwendung zum Indo-Pazifik, genannt hat. Und dass von diesem Zeitpunkt eigentlich klar war, dass entweder die Europäer sagen müssen, ja, okay, wir verstehen, dass ihr euch auf den Indo-Pazifik konzentrieren wollt und wir helfen euch dabei, wir unterstützen das. Das ist nicht gemacht worden, und sozusagen auch die Minimallösung, wir sind in der Lage, uns selber zu schützen, hat man nicht gewählt. Nicht, aber Obama war viel zu zurückhaltend und zu vorsichtig. Er wollte das als einen transitorischen Prozess organisieren. Mit Trump war schon klar, das wird disruptiv werden. Und jetzt ist es disruptiv.
Und trotzdem haben die Europäer es nicht verstanden.
Ja, sie haben es nicht verstehen wollen, weil wir eine, ich habe den Begriff mal geprägt, postheroische Gesellschaft sind. Heißt nicht unheroische Gesellschaft, aber eine postheroische. Wir denken, naja, das war so etwas, was in der Vergangenheit, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Erwartung an die jungen Männer war, aber für uns nicht mehr und derlei mehr. Und da muss ich sagen, da ist auch die Politik zu schwach gewesen über viele Jahre. Also ich habe vor mindestens 10 Jahren in verschiedenen, von der CDU, von der SPD, von den Grünen auch gesagt, ihr müsst euch Kampfdrohnen anschaffen, sonst braucht ihr euch auf keinem Gefechtsfeld blicken lassen. Hat mir nicht, sie haben mir nicht widersprochen, aber gemacht haben sie nichts. Und ich habe mir natürlich als Politikwissenschaftler erklären müssen, warum machen die nichts? Ja? Und haben mir ja nicht widersprochen. Ja, am nächsten Tag waren die Demoskopen da und haben im Prinzip solche Bilder gezeigt, wie sie sie eben gezeigt haben. Nicht? Politische Führung heißt auch, dass man sagt, es ist jetzt möglicherweise eine Situation, in der wir besser wissen, was vonnöten ist, weil wir mehr Informationen haben, weil wir uns intensiver mit den Dingen beschäftigen. Und wir können uns gewissermaßen nicht permanent in unserer Handlungsfähigkeit ausbremsen lassen, dadurch, dass die Demoskopen sagen, aber die Leute sagen, Kampfdrohnen sind Teufelszeug oder so etwas, nicht? Oder die Leute sagen, wir wollen eigentlich unser Land nicht verteidigen, sondern da muss man halt vorangehen und gewissermaßen auch die Kosten von riskanter Führung übernehmen, wovon Politik ja gerne spricht.
Dann nehme ich das gerne auf, bevor ich Sie gleich frage, Herr Söder, wie Politik jetzt reagieren sollte. Der nukleare Schutzschirm der Amerikaner spielt natürlich für unseren Schutz eine große Rolle. Und wenn wir uns das Arsenal anschauen, die Grafik möchte ich Ihnen auch gerne zeigen, dann sehen wir, warum wir auf die Amerikaner angewiesen sind. Das sind die Atomsprengköpfe von Russland, hat die meisten, 5.580. Danach kommen die Amerikaner und dann sieht man 2 klägliche europäische Staaten und das Arsenal derer. Frau Adler, was bedeutet das für uns, wenn die Amerikaner diese militärische Waffen abziehen?
Wenn sie diese militärischen Waffen abziehen, wir wissen ja noch nicht, ob es so ist. Und ich glaube, bei allem, was wir jetzt sehen an diesem europäisch-amerikanischen Verhältnis, was da gerade in die Brüche geht, ist es dennoch zu früh und man sollte es nicht noch weiter beschleunigen. Also nur weil da einer mit Geschirr wirft, müssen wir aus unserer Seite nicht auch noch mit Geschirr werfen. Das heißt also, das, was an Beziehungen noch irgendwie da ist und haltbar ist, sollte auch gepflegt und gehalten werden. Obwohl es mitunter schwerfällt, da ruhig zu bleiben. Und man würde natürlich sagen, dann mach dein Zeug doch bitte alleine. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen diese Beziehungen irgendwie pflegen, in der Hoffnung, dass sie in 2 Jahren schon mal reparabler erscheinen, wenn die Zwischenwahlen kommen in den USA oder wenn es in den 4 Jahren anders wird. Aber was heißt das für uns? Wir können als Deutschland nicht einfach auch Atomwaffen anschaffen. Das geht nicht. Wir haben einen 2+4-Vertrag bei der deutschen Einheit unterzeichnet. Also haben wir uns, der untersagt uns das, und es geht nicht. Jetzt können wir natürlich unter den französisch-britischen Schirm kriechen. Wir haben gesehen, wie klein der ist. Er ist besser als nichts. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige...
Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat es seinerseits angeboten. Davor haben es andere französische Präsidenten angeboten. Sie haben damals auch Angela Merkel beraten und alle deutschen Regierungschefs haben immer die Hände gehoben und gesagt, wir wollen eigentlich nichts damit zu tun haben, weil die Amerikaner uns schon beschützen werden. Jetzt gibt es, und da soll Herr Söder gleich antworten,
endlich
einen neuen Vorstoß von Emmanuel Macron, den hören wir mal an.
Unsere nukleare Abschreckung schützt uns. Sie ist umfassend, souverän und durchweg französisch. Seit 1964 hat sie immer eine ausdrückliche Rolle bei der Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Europa gespielt. Aber als Antwort auf den historischen Aufruf des zukünftigen deutschen Kanzlers habe ich beschlossen, die strategische Debatte über den Schutz unserer Verbündeten auf dem europäischen Kontinent durch unsere Abschreckung anzustoßen.
Was antwortet eine künftige deutsche Regierung?
Ich glaube, Friedrich Merz wird antworten, ja, wir prüfen und nehmen das Angebot an. Die Lage hat sich auch hier nochmal verändert. Allerdings muss ich zwei Dinge sagen. Ich glaube, dass Friedrich Merz zum einen anders nach Amerika fahren kann, nach den Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben übrigens, als vorher Olaf Scholz fahren konnte oder hätte fahren können, weil Friedrich Merz kann mit der Entscheidung antreten. Schau mal, wir haben dies und jenes. Wenn sie denn verabschiedet wird, dann haben Sie völlig recht. Er kann anders auftreten. Deswegen nochmal, Schwäche wird nicht belohnt. Wir brauchen eine eigene Stärke, eine eigene Position. Die eigene Stärke heißt aber nicht nur die Bundeswehr, sondern heißt auch Europa. Wir haben ja die letzten Jahre erlebt, dass zwischen Olaf Scholz und Macron es einfach nicht funktioniert hat. Und auch nicht zwischen Olaf Scholz und dem polnischen Präsidenten. Deswegen wird für Friedrich Merz genau dies ein entscheidender Punkt sein. Er hat ja jetzt schon die Kontakte. Vielleicht hilft auch, dass es eine ähnliche Parteienfamilie, zumindest in Polen ist, mit den beiden zusammen und auch Großbritannien. Und ich rate auch dringend mit Italien und Spanien, also die großen Partner in Europa, anzutreten, aufzutreten, eine gemeinsame Strategie zu machen. Und ich teile Ihre Auffassung. Also übrigens, 290 Sprengköpfe verwüsten auch alles. Diese Zahlen, über die wir reden, das sind ja Horrorzahlen, wenn man sich vorstellen würde, die Arsenale sind da.
Aber die Franzosen haben keine taktischen Nukleare.
Ja, aber man braucht die Trägersysteme.
Alles okay, aber auf jeden Fall gibt es überhaupt mal. Und ich glaube auch noch nicht, dass das mit Amerika da an der Stelle vorbei ist. Ich glaube auch nicht, dass der Kongress einfach so mitmacht. Wir haben ja die Woche erlebt, dass plötzlich die Zölle mit Kanada doch nicht so 1:1 kommen. Wir erleben, dass das mit den Mitarbeitern in den US-Behörden doch nicht ganz so hart ist. Also ich würde sagen, eine gewisse Flexibilität bei Trump könnte sein, aber eher nur, wenn er spürt, dass wir auch entschlossen sind. Also nochmal, je schwächer wir sind, desto leichter wird über uns hinweggegangen. Je stärker wir sind, desto mehr kann dieser Nuklearschirm erhalten bleiben. Den würde ich auf keinen Fall aufgeben. Aber ja, endlich Ja sagen zu den Angeboten von Macron und sie nicht immer ausschlagen.
Und es gibt noch so ein anderes Moment bei Trump. Das ist jetzt nicht nur sein erratisches Wesen oder vielleicht auch zum Teil. Was will er eigentlich? Was hat er eigentlich vor? Hat er tatsächlich vor, sich zu China hinzuwenden, vom Westen, von Europa abzuwenden? Ist das so klar, wie das mancher schon beobachtet und schon als gegeben sieht? Ich würde da sagen, es ist überhaupt nicht klar, weil aus diesem Block China-Russland muss man Russland erstmal rauskriegen. Russland ist überhaupt nicht mehr frei China gegenüber. China finanziert den Krieg mit, der macht möglich.
Manche sagen, Russland gehört China schon.
Tankstelle ist es auf jeden Fall schon. Und die chinesische Wirtschaft hat selbst die Autoindustrie, im Übrigen in deutschen, ehemals deutschen Autofabriken in Russland übernommen. Das heißt also, China hat sich wirklich sehr breit gemacht, ist der absolut größte Kriegsgewinner dieses Krieges. Mhm. Und dieses Bündnis jetzt zu lösen bei Herrn Trump, der ja auch wieder abgewählt werden kann.
Aber noch mal zu dem nuklearen Schutz. Dürfen wir uns da so auf die Amerikaner verlassen, Herr Münkler?
Nein.
Auch Herr Söder, natürlich Friedrich Merz, öffnet sich jetzt erstmalig einer europäischen gemeinsamen Perspektive. Mhm. Aber ich habe Olaf Scholz am Donnerstag gehört, der gesagt hat, wir dürfen das auf keinen Fall aufgeben. Das ist den amerikanischen Schutz. Das ist die zentrale Auffassung aller Parteien. Und Lars Klingbeil sagt, er sehe überhaupt keine Notwendigkeit, dass wir Debatten anstoßen, die den Amerikanern signalisieren, wir wollen nicht mehr mit euch.
Ja.
Das heißt,
das ist die alte deutsche Linie.
Wenn wir darüber nicht reden, dann werden sie uns schon nicht verlassen.
Also die Deutschen sind im Prinzip die Verlierer der Veränderung gewesen unter den Europäern, weil sie mehr als jeder andere europäische Staat, vielleicht mit Ausnahme von Polen, auf die Amerikaner gesetzt haben. Und auch immer, wenn Macron oder Vorgänger mit solchen Vorstellungen aufkamen, ihnen die kalte Schulter gezeigt haben, nämlich genau mit dem Argument, das sie eben gesagt haben. Wir wollen nicht in Washington das Gefühl erwecken, wir könnten auch anders, sodass die USA im Prinzip die Möglichkeit sehen, sie könnten sich verabschieden. Das war ein von mir aus nachvollziehbares Kalkül, aber das Entscheidende ist, es war falsch. Nicht? Und wenn Trump ein Interesse daran hat, die Europäer daran zu hindern, im Übrigen nicht sozusagen eine deutsche Atomwaffe, sondern eine europäische. Das ist der Witz dabei. Mhm. Nicht? Denn das, was Macron jetzt angeboten hat, ist ja nur eine Teillösung, nämlich dass die Deutschen drunter schlupfen. Das eigentliche Problem sind erstens die baltischen Staaten und zweitens Polen. Also sozusagen dieser ganze Raum, auf den Putin ja schon relativ lange reflektiert, eigentlich schon seit seiner Bundestagsrede von 2001, hatten es die Abgeordneten nicht begriffen, weil sie von der Performance, mit der er aufgetreten ist, so begeistert waren, dass sie nicht gehört haben, was er wirklich gesagt hat. Mhm. Und das muss man sich vor Augen führen, denn wenn es sozusagen so ein Flickenteppich, es gibt ein paar, die sind unter dem Schutz der Forste Frapp und andere nicht. Und die Polen sind ja sozusagen auch der europäischen Geschichte der notorische Verlierer. Wenn sie sich auf irgendjemanden
zwischen Russland und sei es nur Frankreich. Jetzt sind wir alle sehr froh, dass wir die Polen haben, weil sie die wahrscheinlich schlagkräftigste Armee haben, am meisten aufgerüstet haben und auch ganz überzeugt sind und auch Gott sei Dank nicht anfällig sind für russische Infiltration.
Genau.
Das muss man machen. Wir wollen übrigens auch nicht ohne die Amerikaner, das müssen wir falsch verstehen. Wir sind alle überzeugte Transatlantiker, aber wir müssen uns quasi, auch wenn wir mit unseren amerikanischen Freunden heute reden, dann dürfen wir nicht in der alten Position sein, indem man sagt, ja, danke, was meint ihr? Ich glaube auch einfach, dass das nicht akzeptiert wird. Wir brauchen auch unseren eigenen neuen Deal, so um der Sprache zu sprechen.
Ja, Herr Söder, das heißt, es gibt noch weitere Gründe dafür. Nämlich,
auch übrigens ökonomisch gesehen. Ja,
wenn wir in eine Weltordnung reingehen, in denen das unipolare Moment der USA vorbei ist und sie sich nicht mehr als der Hüter der regelbasierten Ordnung verstehen, America First ist ja sozusagen die dezidierte Absage daran, sondern wir in einer Ordnung leben, die machtbasiert ist. Ja, das sage ich ganz bewusst, machtbasiert. Putin hat sich an die Regeln sowieso nicht gehalten. Die Chinesen haben bestimmte Verträge nie unterschrieben. Und jetzt halten sich die Amerikaner auch nicht dran. Dann hat das zur Folge, dass wer ein Akteur in globaler Hinsicht sein will, und das müssen die Europäer sein aufgrund ihrer spezifischen ökonomischen Interessen, der muss ein Portfolio der Machtsorten haben, in dem alles drin ist. Alles drin ist. Und auch die Fähigkeit einer gemeinsamen nuklearen Abschreckung, die im Prinzip die NATO-Staaten Ost-Mitteleuropas umfasst. Mhm. Und nicht nur gewissermaßen die alten Freunde.
Frau Adler, hat Putin eigentlich von dieser deutschen Diskussion schon irgendwas mitbekommen?
Putin bekommt alles mit.
Sieht es
alles.
Auch heute Abend wahrscheinlich.
Aber ganz gewiss, wenn das nicht selber sieht, dann gibt es, so ist es, dann gibt es genügend Menschen, die das tun. Auch übrigens in Berlin gibt es die. Die sind also willfährig und sind jederzeit bereit. Natürlich, er kriegt diese ganze Diskussion haarklein mit. Und man kann das auch ziemlich genau verfolgen, so an Reaktionen. Da kommen von Dmitri Peskow, dem Sprecher im Kreml, kommen mitunter schon Reaktionen. Da ist die Diskussion hier noch nicht mal richtig angelaufen. Da kommt dann schon
Lavrov lobt regelmäßig AfD und andere.
Zum Beispiel, ja.
Genau.
Aber zum Beispiel ist ja Sarah Wagenknecht, BSW, hat ja einen eigenen Telegram-Kanal, wo sie dann tatsächlich auf Russisch ihre Nachrichten dann also wirklich 1:1 ans russische Volk richtet, beziehungsweise an Herrn Putin richtet.
In Russisch, ja.
Ja, gut, ich meine, das ist ein altes Problem der deutschen Geschichte, dass es einen Teil des Reichs gab, das sozusagen seit dem 18. Jahrhundert immer nach Osten orientiert war. Preußen hat immer eine Politik der Anlehnung an Russland gemacht, mit Ausnahme seiner westlichen Provinzen.
Weil Russland einmal Friedrich den Großen
gerettet hat. Völlig richtig.
Genauso. Nichts,
sozusagen im Verlauf
seit der Zeit, ist diese Bewunderung auch.
Und das ist ein durchgängiges Motiv
in Russland gewesen.
Und
für Russland Preuße ist auch Marx Deutschland.
War im Übrigen einer der schärfsten Kritiker Russlands in dieser Frage.
Aber wir Bayern waren dann nicht dabei. Wir Bayern waren dann im Anlass. Die Preußen und so sind wir wieder bei den Preußen.
Also Sie wissen ja vermutlich, dass ich von meiner Herkunft her ein Hesse bin, ein Südhesse.
Ich habe es Ihnen gemeint.
Also
super nett.
Aber das
Herr Mütter, ich möchte Sie ungern abbrechen.
Aber der deutschen Geschichte.
Wir haben noch 40 Sekunden und ich würde, bevor Jesse Wellmer gleich ganz böse mit mir wird, einmal noch eine hoffnungsvolle Frage an Sabine Adler stellen wollen. Haben die Ukrainerinnen und Ukrainer Hoffnung, dass Friedrich Merz jetzt Kanzler werden könnte.
Ja, das haben Sie. Das haben Sie auf jeden Fall. Also Friedrich Merz hatte auch einen besseren Einstieg bei den Ukrainern als der Kanzler Scholz, der ja sehr, sehr lange brauchte, um überhaupt erstmal in die damals schon kriegsgebeutete Ukraine zu fahren. Sie vertrauen, dass er die Kräfte in Europa bündelt und dass er Führung übernimmt.
Wird er machen.
Es gibt einen prominenten Kollegen von Ihnen, Daniel Günther, der ist diese Woche mit zwei Wortmeldungen aufgefallen. Einmal hatte sie zur Mäßigung gegenüber den Grünen aufgerufen, um noch mal auf den Anfang der Sendung zu kommen. Und er hat gesagt, Friedrich Merz würde ein großer Kanzler. Und
mit da Daniel sie, Günther? Ja, mit Daniel
würden
Günther.
Würden Sie ihm zustimmen?
Ja, mit Daniel Günther ist es manchmal wie eine Uhr, die stillsteht. Die zeigt auch zweimal am Tag die richtige Zeit. Und da hat er richtig was gesagt.
Was ist das?
Parteifreunde.
Parteifreunde sind keine schöneren Feinde, könnte man haben.
Das war doch jetzt liebevoll.
Das war sehr liebevoll.
Ich wollte mich dem meinem Professor anpassen mit einer klugen Bemerkung zum Abschluss.
War das Schlusswort in einer Diskussion, die wir erst anstoßen konnten, die sehr neu und ungewohnt ist für Deutschland. Aber wir haben heute damit begonnen und gehen jetzt ganz schnell zu Jessie, zu den Tagesthemen. Was habt ihr vor?
Karin, erstmal, ich kann nicht böse auf dich sein. Und wir beschäftigen uns mit den Reaktionen auf die Sondierungsergebnisse und wir blicken auch nach Syrien, wo es Berichte über Massaker gibt. Was ist dort passiert? Das gibt's gleich in den Tagesthemen.
Danke. Schauen wir uns an. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion, für Ihr Interesse und bei Ihnen zu Hause auch. Auf Wiedersehen.